herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch.
Einen wunderschönen Montag auch dir, Mandy.
Ich habe dir gar nicht einen schönen Montag gewünscht.
Aber ich wünsche mir einfach mit einen schönen Montag.
Okay. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Wir sind noch ein bisschen müde.
Ja.
Weil es ist noch sehr früh, weil wir müssen jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil wenn ihr das hört,
sind wir gar nicht
zu Hause, sondern
in Italien.
In Italien.
Genau.
Genauer gesagt, in Mailand. Zu diesem Zeitpunkt.
Ja, genau, zu diesem Zeitpunkt in Mailand. Aber wir machen so einen kleinen Städtetrip durch komplett Italien.
Backpacking-Trip, kein Städtetrip. Ja, nicht aber, durch komplett Italien.
Naja, aber durch halt viele sehenswerte Stände. Städte.
Strände.
Es ist sehr müde. Ich bin sehr müde, es ist sehr früh. Könnte ich vielleicht sagen.
Das Bild. Genau, und wir produzieren deswegen vor.
Genau.
Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal ins Kapitel rein.
Jawohl.
Das Neue, das war ja auch wieder ein kurzer Schmankerl,
Genau, aber wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Wir haben das letzte Mal aufgehört, wie wir auch schon vor 4 Kapiteln aufgehört haben, und zwar in der heulenden Hütte. Und zwar ist Snape bewusstlos und hängt am seidenen Faden, würde ich es mal so nennen.
Ja.
Und Peter Pettigrew hat sich verwandelt in einen Menschen von Kretze. Also wir wissen jetzt definitiv, Black und Lupin haben nicht gelogen.
Ja.
Und Peter Pettigrew ist wirklich ein Mann, der sich jahrelang als Ratte im Schlafsaal mehrerer junger Leute versteckt hat. Schön. Und jetzt wollten Lupin und Black Peter Pettigrew umbringen. Harry fand es aber nicht so gut, weil er nicht wollte, dass die Freunde seines Vaters zu Mördern werden, und hat gesagt, er würde ihnen lieber den Dementoren überlassen. Darauf hat sich die Gruppe geeinigt und jetzt verlassen sie die heulende Hütte.
Mhm.
Wie gesagt, Snape schwebt daher, Ron ist mit Lupin an Peter Pettigrew gekettet und Hermine und Harry wandern irgendwie hinterher.
Genau. Und da steigen wir auch schon wieder ein, und zwar diesmal verlassen wir auch endlich die heulende Hütte. Mit dieser komischen Bande aus Lupin, Peter, Ron, Snape, Black, Harry und Hermine, die sich auf dem Rückweg machen nach Hogwarts. Der Plan ist, wie du schon sagst, Peter Pettigrew zu Azkaban zu übergeben und somit Blacks Namen reinzuwaschen. Dieser erzählt während dieses Rücktritts Harry übrigens, dass er sein Pate sei, was wir schon wussten von dem Vorgespräch in den drei Besen, und somit seinen Vormund. Und er hat ihm angeboten, zu ihm einzuziehen, wenn sein Name denn reingewaschen ist. Und Harry ist ganz entzückt von der Idee und von der voller Vorfreude, die Dursleys verlassen zu können. Und sagt auf jeden Fall erstmal zu. Jedoch passiert natürlich was.
Mhm.
Und zwar am Ausgang des Geheimganges erblickt Lupin auf einmal den Vollmond. Und er hat seinen Wolfsmann-Trank nicht zu sich genommen. Black mit animalischen Instinkten sagt Harry und Hermine so, dass sie jetzt einfach abhauen sollen, und zwar so schnell wie möglich, verwandelt sich selbst in seine bärenartige Hundeform und schmeißt sich auf Lupin, um ihn quasi davon abzuhalten, der Gruppe weh zu tun. Ron, der jedoch immer noch an Lupin hängt und auch an Peter Pettigrew, wird, wir haben es schon kommen sehen, bewusstlos geschlagen, beziehungsweise als Lupin sich entreißt, wird er quasi verletzt und bleibt erstmal am Boden liegen. Black und Lupin bewegen sich von der...
Bewusstlos geschlagen? Er wird nicht bewusstlos geschlagen.
Nein, aber er wird reglos am Boden liegend. Er ist jetzt verletzt.
Knocked out.
Genau. Black und Lupin bewegen sich von der Gruppe weg. Und diese Chance nutzt natürlich Peter Pettigrew, der sich selbst in eine Ratte verwandelt und somit verschwindet. Harry und Hermine nach kurzem Verweilen bei Ron verfolgen Black und finden ihn nach einer gewissen Zeit auf dem Waldboden liegen. Die Dementoren greifen an und umschlingen die drei, also sowohl Black als auch Harry als auch Hermine, wollen sich aber dann erstmal um Harry kümmern und kommen ihm ungewöhnlich und lebensbedrohlich nahe und wollen ihm den Kurs eines Dementors geben. Dann wird jedoch Harry von einer mysteriösen Gestalt gerettet, beziehungsweise mit einem Patronus gerettet, und Harry verliert das Bewusstsein. Gerade nochmal gut gegangen. Puh.
Es ist, auch wenn es nur, ich war, glaube, es waren 8 Seiten oder so, ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Was ich sehr schön fand, ist, dass Sirius Harry fragt, ob er bei ihm einziehen möchte.
Ja.
Und wie unsicher Sirius auch ist, weil er sagt, ja, natürlich willst du nicht bei den Dursleys ausziehen, du hast ja einen geregelten Haushalt, ne? Die sind nicht arm, und ich bin jetzt hier so ein armer Schlucker, frisch aus dem Gefängnis, kein Wunder, dass du nicht zu mir willst. Und Harry nur so, count me in, ich will von den Dursleys weg, egal wohin, da gehe ich auch zu Ex-Sträflingen.
Ja, das ist halt eher so mein Punkt. Ich habe eher gedacht, er wäre nervös, weil er jetzt buchstäblich bis vor wenigen Stunden noch als der gesuchte Black bekannt war und nicht als der, Pate Sirius. Und deswegen ist er so ein bisschen zögerlich, weil ich mir dachte so, okay, das ist schon ein ziemlich gewagter Move, das jemandem vorzuschlagen, der bis vor wenigen Stunden gedacht hat, dass er dich umbringen möchte.
So direkt so. Halt, ne?
Ja, hey, willst du vielleicht mal einziehen? So.
Ja. Lass mal eine Woche Gras drüber. Versuch doch erstmal irgendwie eine Bindung zu Harry aufzubauen.
Ja.
Das ist schon ein bisschen sehr früh, meiner Meinung nach. Aber schön, dass er auch zusagt dann.
Wobei, findest du nicht auch, das nimmt jetzt ein bisschen vorweg, was am Ende kommt, aber glaubst du nicht, dass das vielleicht auch, dass hier Harrys Antwort ein bisschen für das Debakel am Ende verantwortlich ist? Weil
was
jetzt,
meinst du?
Weil Sirius ja quasi sich zum ersten Mal, seitdem Harry auf ihn gestoßen ist, nochmal so lacht wie auf diesem Hochzeitsfoto von James und Lily. Und meine Theorie wäre jetzt gewesen, dass die Dementoren ihn überhaupt erst angegriffen hätten, so dass Harry und Hermine ihn retten mussten später, nur weil er halt diese große Freude empfunden hat zum ersten Mal, seitdem er in Azkaban ist, weil das ist ja auch so ein Punkt, den er ja vorher in langer Ausführlichkeit besprochen hat, dass die Dementoren ihn mehr oder weniger in Ruhe gelassen haben, weil er ja nur neutrale Gedanken hat. Ob das so richtig sein kann, lassen wir mal im Raum stehen. Aber was hältst du davon? Glaubst du?
Das ist schon cool. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube eher, dass die Dementoren ja generell über die Ländereien von Hogwarts streifen, seitdem in dem ganzen Schuljahr schon. Und deswegen halt schon auch, weil da sind ja viele Menschen und dementsprechend auch viele Gefühle gerade auf einem Fleck.
Ja.
Und deswegen halt vielleicht auch generell angezogen werden konnten. Aber es macht natürlich Sinn, dass Sirius auch in dem Moment sehr viel Glück empfunden hat und dann vielleicht noch mal so eine kleine Note mehr für die Dementoren dagelassen hat. Das kann schon sein.
Also ich find's irgendwie ganz interessant, weil es halt auch so ein bisschen die Gefühle des Lesers während dieses Kapitels oder der LeserInnen widerspiegelt, weil man ja quasi, man ist ja selbst von dieser positiven Nachricht, oh, Harry könnte eventuell von den Dursleys weg, selbst überwältigt, nur um dann quasi diesen Schlag in die Magengrube am Ende, wenn dann alles schief geht, einfach nur noch, dass der noch härter sitzt sozusagen. Dann dachte ich vielleicht, also gerade mit der Gefühlsduseligkeit der Dementoren oder Felie, was halt diese Dementoren verspüren, lässt sich das vielleicht auch ganz gut darauf übertragen, dass es halt nicht nur dem Leser so empfinden, sondern halt auch eben den Charakteren so und den Dementoren halt so widerspiegelt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich aber auch interessant fand, ist, dass Lupin ist ja jetzt schon, keine Ahnung, was haben wir gesagt, Ende 20, Anfang 30, so ungefähr vom Alter her.
Ja, das ist ja so ein diskutables Thema, ne?
Ungefähr.
Ja.
Und er ist halt schon so lange Werwolf und dann fällt dir nicht ein, dass diese Nacht Vollmond ist?
Ja.
Die gefährlichste Nacht in jedem Monat für dich?
Ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass er komplett vergessen hat, dass er ein Werwolf ist und dass er den Vollmond vergessen hat, sondern dass er halt durch diese Aufregung da ist nicht nur Peter Pettigrew auf der Karte des Rumtreibers, sondern auch Sirius Black und Harry Potter und Ron Weasley und also all diese Charaktere. Und dass man sich dann denkt so, verdammt, da muss ich jetzt sofort hin und ich werde ja schon bis Mitternacht wieder zu Hause sein und man um meinen Trank wiederzunehmen, dass sich das dann so auswölbt, das konnte ja quasi keiner ahnen. Aber
hätte man das nicht ahnen können?
Ja, vor allen Dingen, muss er denn immer quasi frisch gebraut zu sich nehmen?
Kann sein. Vielleicht kann man den nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Ja, weil sonst hätte ich mir wie so eine Jakultflasche oder so oder Actimel.
Einfach aktiviert so. Aktivierte
genau. Einfach jeden
Wolfsbandtrank. Aktiviert Wolfsband.
Ja, und dass man halt dann einfach sagt, okay, ich mache mir einfach jeden schönen Morgen so eine Dose damit auf, so mit dem Kaffee und habe dann erstmal Ruhe für den Tag. So, aber das ist anscheinend nicht geschehen und jetzt bringt er quasi mehrere Schüler ein Azkaban-Gefangenes
Häftling
und ein Häftling, der noch werden würde, damit in Lebensgefahr. Ein Häftling in Spee, genau. Und ja, es ist auf jeden Fall ein großes Oversight, aber ich find's irgendwo schon menschlich, oder?
Ja, es ist schon okay. Aber keine Ahnung. Es ist schon, also weil diese Vollmondnacht halt einfach so sehr in dem reinspielt, dass dein ganzes Leben sich darum dreht.
Ja.
Weißt du? Und ich frage mich ja auch zum Beispiel dieser Fenrir Greyback, der ihn ja gebissen hat.
Ja.
Der sieht ja irgendwie schon die ganze Zeit aus wie ein Werwolf. Kann man sich auch dafür entscheiden, ein Leben als Werwolf zu führen?
Ach, du meinst, dass er so Wolfszüge quasi angenommen hat?
Genau.
Ich glaube, das ist, also kann er sich nicht als Werwolf sogar, ist er nicht bei Bewusstsein als Werwolf?
Wer?
Fenrir? Ja, genau.
Ja, ja, ja. Vielleicht hat er, aber er hat halt, er sieht schon so wolfig aus, weißt du?
Ja, im Film jetzt.
Ja, im Film.
Ja, okay. Das ist halt das Ding, es ist halt schwierig, wahrscheinlich gibt's irgendwie eine erweiterte Kunst des Werwolf-Daseins, dass du dich halt irgendwann bewusst wirst um quasi die Werwolfsgestalt. Oder er nimmt auch den Wolfsbandtrank, nur nutzt ihn halt nicht, um einfach ein harmloses Hündchen zu sein, sondern um diese Agilität, um diese Stärke in der Nacht quasi einsetzen zu können. Ja, aber ich glaube halt, weil er das halt so exzessiv nutzt und halt seine Persönlichkeit in gewisser Weise ja auch die eines Werwolfs außerhalb des Werwolfs-Daseins quasi läuft, so, dass es halt dann einfach sich auch überträgt auf sein Äußeres.
Mhm.
Also Lupin, der wirkt ja auch immer sehr müde, sehr schlaff, sehr zerschlissen. Und er wird quasi optisch schon so dargestellt als jemand, der unter dem Wolfsfluch leidet. Mhm. Während Greyback eben dieses Wolfs-Dasein ja zelebriert und halt eben dementsprechend stark, agil und groß wirkt.
Ja, das stimmt. Was ich auch interessant fand, war die Beschreibung von Sirius im Buch, und zwar bärenartiger Riesenhund.
Ja.
Ist im Film jetzt nicht so ganz rübergekommen, muss ich sagen. Da ist er eher so ein Hund, ein durchschnittlicher Hund. Meinst du, er kann auch in der Größe variieren oder ist er immer dieser Hund?
Ich glaube, er ist immer dieser Hund, aber es ist halt schwierig, wenn es um Werwölfe geht, einen bedrohlichen Hund darzustellen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde halt auch diese Beschreibung, die hat es mir halt nochmal geholfen, weil ich will immer Black zu einem Wolf als Animagus verwandeln lassen in meinem Kopf, wenn ich es nochmal erzähle. Und das ist halt das Problem, er wird ja kein Wolf, er ist ja nicht selbst ein Werwolf, sondern er wird halt zu einem großen Hund. Aber man muss das halt, ne, dass er jetzt kein Chihuahua wird, muss man halt nochmal genau zelebrieren. So, ja, dass das man halt sagt, okay, er ist halt ein großer, böser, schwarzer, davor hast du Angst, Hund, und nicht ein, oh, komm mal her, du süßer Junge.
Aber ich finde halt, also zum Beispiel in den späteren Büchern bringt oder besucht Harry, beziehungsweise besucht Sirius Harry ja auch am Bahnsteig, wenn er zu Gleis 9 3 Viertel geht. Ist er da auch dieser Riesenhund? Ich weiß, passiert das in den Büchern?
Ja, ich glaube schon. Nur halt das ich glaube, das ist halt das Wichtige, wie man mit dem Hund interagiert. Weil ich habe auch schon sehr, sehr große Hunde hier in Berlin quasi gesehen. Und das Ding
aber
ist,
bärenartig?
Also die waren schon, die gingen schon mit dem Kopf zu meiner Schulter, muss man sagen. Also,
aber dann sind die nicht bärenartig, das sind dann meistens so sehr dünne Hunde.
Ja, okay, vielleicht man hat dieses Adjektiv bärenartig gewählt, um quasi einfach eine gewisse Gefährlichkeit und Kampfbereitschaft quasi da zu zeigen. Aber der Punkt ist ja, ich persönlich bin entspannter, wenn jemand bei dem Hund ist so und ganz normal mit ihm interagiert, weil mir das signalisiert, okay, dieser Hund ist dressiert. Und wahrscheinlich hat Harry denselben Eindruck auf Black in dem Fall gemacht, halt beim Gleis 9 3 Viertel und in King's Cross und so, dass er einfach gesagt hat, okay, nee, ich bin jetzt hier mit dem Hund, so gar keine Panik, auch wenn die Leute immer noch, wow, zurückweichen und sagen, okay, das ist ein
großer
wirklich
Hund.
Großer Hund. Ist das richtig, dass der 14-Jährige so einen großen Hund hat? aber ja, das ist, also so würde ich es halt beschreiben, dass halt eine Mischung ist aus, hier gerade muss er jetzt kurz gefährlich wirken und später ist er dann aber der Streunerhund, der dann mehr agil ist als wirklich stark.
Ja. Ja, ich bin gespannt, ob die Szene überhaupt im Buch vorkommt. Also ich kann mich zumindest, aber ich habe es auch vor Jahren das letzte Mal gelesen, keine Ahnung.
Ja.
Und dann sind die drei außerhalb, oder beziehungsweise die sieben außerhalb der Peitschenweide. Und ich habe mich gefragt, wenn Lupin früher da reingegangen ist zum Verwandeln, blablablub, weil jetzt ist ja Krummbein vorne rausgelaufen und hat den Knopf gedrückt. Wie ist Lupin denn wieder rausgekommen, als er sich verwandelt hat als Teenager?
Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht wurde er auch abgeholt von jemandem.
Ja, von Krätze vielleicht.
Naja, oder der, entweder das oder halt Dumbledore hat ihn, also weil es war ja eine offizielle, also es war nicht offiziell bekannt bei jedem, aber es war ja eine offizielle Regelung, die Dumbledore vorgenommen hat.
Ja.
Und vielleicht gab es dann eine Madame Pomfrey oder sonst irgendjemanden, der dann gesagt hat, hey, du kleines Kind, geh jetzt mal durch diesen durch diesen Waldgang in diese einsame Hütte außerhalb des Dorfes und leb da einfach mal dein Wollwurfs-Dasein aus. Und wenn du fertig bist, hol ich dich am nächsten Morgen 6 Uhr hier wieder ab.
Wie so ein Schulausflug, einmal im Monat, aber alleine. Und es ist furchtbar.
Genau. Aber es wurde gar nicht so erwähnt, dass jetzt Krummbein vorausging und halt die Peitschenweite deaktiviert hat.
Das stand im Kapitel.
Echt?
Ja.
Weil ich habe es gar nicht so vernommen, ehrlich
Weil
gesagt.
Weil Krummbein peste voraus oder so stand da.
Ja, dass er vorausging, ja.
Und dann drückte er den Knopf.
Okay, dann drückte er den Knopf, dann habe ich das überlesen.
Oder ist das Mandela-Effekt, dass ich das gar nicht gelesen habe?
Also ich habe gelesen, dass halt Krummbein auf jeden Fall vorauslief und halt, ne, so, ja, ich mein Job ist dann sozusagen, halt sehr triumphierend vorausging. Aber nicht, dass er so weit nach vorne ging, um halt die Peitschenweide. Also das
ist viel
nicht der Satz, dass die Peitschenweide das deaktiviert hat.
Ich weiß nicht. Also ich bin mir relativ sicher, aber ich bin mir eigentlich auch nicht sicher. Ich würde sagen, so zu 85%.
Also ich meine, selbst diese logische Verknüpfung, dass wenn Krummbein alleine vorausgeht.
Erstmal gähn.
Sorry.
Ist richtig langweilig hier.
Nee, es ist halt sehr früh. Dass halt Krummbein vorausgeht und den Knopf betätigt, diese Assoziation, die ist ja auf jeden Fall da. Aber ich habe es halt irgendwie jetzt nicht vernommen, so wirklich. Also kann natürlich sein, dass ich es überlesen habe. Mm. Aber ich habe da gefühlt extra drauf geachtet, dass da so ein bisschen, dass halt dann ein Hinweis zumindest nochmal kommt. Und der kam, glaube ich,
ja, hier.
Zumindest
nicht. Krummbein schoss pfeilschnell voran nach oben. Offenbar hatte er bereits die Pfote auf den Knoten am Baumstamm gesetzt.
Aha,
denn Lupin, okay. Pettigrew und Ron kletterten nach oben, ohne dass von den tödlichen Peitschenhieben der Weide etwas zu hören war.
Verrückt. Ja, okay, dann habe ich es einfach partout überlesen. Dann
einfach
war das
ignoriert.
Einfach ignoriert.
Du hast Krummbein, gib's doch zu.
Ja, das auch. aber ich würde mal sagen, wir kommen noch mal zu einem sehr detaillierten und sehr ausgeschmückten Part in diesem Kapitel, und zwar die Interaktion mit den Dementoren.
Mhm.
Ich finde es auch interessant.
Findest du sie so ausgeschmückt?
Schon.
Weil ich finde tatsächlich erstmal, was macht Hermine da? What the fuck?
Naja gut, was soll sie denn alleine machen?
Naja, aber im Film ist sie nicht da. Im Film läuft Harry den ja noch mal hinterher.
Ja.
Und dann ist er halt mit Sirius alleine an diesem See und sieht dann quasi die Dementoren.
Naja, das stimmt. Also, ja.
Meinst du, Hermine ist jetzt auch dabei, um das mit dem Zeitumkehrer noch mal ein bisschen besser zu lösen?
Weiß nicht. Also vielleicht wusste sie auch, also die Autorin jetzt nicht, wohin mit Hermine.
Man könnte, Ron oder so.
Ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie da ist.
Okay.
Ich finde es halt, es macht halt Sinn. Und es macht halt auch Sinn, nochmal so ein, also ich fände es, glaube ich, komisch, wenn niemand bei Harry in seinen potenziell finalen Minuten dabei gewesen wäre.
Ja, das stimmt.
Weil Sirius Black ja selbst geistesabwesend auf dem Boden liegt.
Mhm.
Aber ich finde es halt so ausgeschmückt, weil es halt schon so diese, weil es nochmal so einen Angriff von Dementoren auf einer ganz anderen Ebene beschreibt. Und zwar zum einen bekommen wir noch mal einen näheren Blick auf, wie verzweifelt dann auch Black quasi dann auch wird, der einfach nur noch sagt, nein, bitte. Und jetzt auf einmal so super angreifbar für die Dementoren ist, was ja im Gegenzug zu dem, was ich eben schon sagte, zu Azkaban steht, wo er ja recht entspannt wirkte.
Ja, er hat halt jetzt was zu verlieren. Und das hatte er in Azkaban halt nicht.
Genau. Und auch hier der Kampf mit, wo Harry ganz kurz Hermine sagt, hey, denk an was sehr Glückliches und, ne, und versucht quasi auf die Schnelle noch Expecto Patronum zu beschwören. Und halt absolut verzweifelt einfach nur immer wieder Expecto Patronum, Expecto, hilf mir, Hermine, Expecto Patronum. Und versucht jetzt einfach nur noch mit so immer mehr schwindender Kraft sich halt dem zu erwehren. Und ich fand's halt einfach krass, wie man dann quasi nochmal das Gesicht der Dementoren beschreibt.
Ja.
So
verhornt halt, ne? Mit Hornhaut über den Augen, beziehungsweise so ver...
Also sie haben halt keine Augen, sondern es ist quasi eingefallene Haut, die verkrustet ist.
Ja.
Also richtig verschurft ist.
Verschorft, genau, wird, glaube ich, benutzt. Und dann, dass sie auch noch, dass man jetzt auch den Mund sieht, der eher wie ein Schlund ist.
Genau.
Und dass sie sehr großen Mundgeruch haben. Aber das wundert mich eher weniger.
Das auf jeden Fall.
Und Zahnhygiene bei den Dementoren.
Haben sie Zähne?
Eher klein
geschrieben. Braucht man Zähne, wenn man...
Schlundhygiene bei den Dementoren.
Schlundhygiene.
Eher klein geschrieben.
Ja, aber ich finde es halt auch krass. Es ist ein richtig unangenehmer, wenn du so kraftlos bist oder wenn Harry so kraftlos ist, dass der Dementor ihn quasi so aufrichtet für diesen Dementorenkuss. Das ist eine richtig unangenehme Stelle, finde ich. Also ich habe das gelesen und dachte so, irgendwie ist das sehr.
Was dachtest du?
Es ist irgendwie so richtig, ist halt richtig unangenehm einfach. Ja, so, es ist eine richtig unangenehme und gruselige Stelle. Und ich glaube, das war der Punkt, wo bei mir als Kind die Dementoren dann an Gefahr quasi
gewonnen haben.
Und ich halt gesagt habe, okay, jetzt habe ich tatsächlich Angst vor Dementoren.
Das ist auch so ein Moment, wo du das entscheidest auch. Okay, jetzt habe ich Angst vor Dementoren.
Wo ich das empfunden habe, natürlich. und vor allen Dingen, dass halt auch so ein paar Gedanken, die Harry durch den Kopf fliegen, so, okay, sie wollen ihn zuerst aus dem Leben nehmen, sozusagen. Und das ist schon ziemlich krass. Aber klar, im Vergleich zu Black macht er natürlich die attraktivere Beute.
Auf jeden Fall. Und man sieht jetzt auch, beziehungsweise man bekommt beschrieben, wie in den letzten Minuten er auch wieder ein Tier, würde ich sagen. Was sagt er? Er sagt nicht direkt Hirsch oder Geweih oder so, aber er sagt irgendwie.
Er sagt ein helles Wesen wie ein Einhorn.
Ja, genau, dass er das auf der gegenüberliegenden Seite sieht. Und er vermutet später, ja, da kommen wir später zu. Aber das sieht er jetzt noch so in den letzten Minuten und dann ist er halt auch bewusstlos, ne? Und damit ist das Kapitel halt auch schon vorbei.
Ja.
Es ist nicht viel passiert und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie das Kapitel so kurz gemacht hat. Und wie wir jetzt laut Buch nochmal zum, weil das nächste Kapitel heißt Hermines Geheimnis. Also werden wir vom Zeitumkehrer erfahren.
Ja.
Ich frage mich, wie wir jetzt aus der Situation nochmal rauskommen.
Wir sind im Krankenflügel, wir erwachen und von da aus
ist es so einfach? Ich habe es noch nicht gelesen, aber ist es so einfach?
Also ich glaube schon. Ich glaube, das ist ja im Film passiert ja jetzt auch nichts mehr dazwischen. Also es ist ja original diese Szene, Cut, sie sind im Krankenflügel.
Ja, irgendwie.
Zeitumkehrer, Dumbledore, 3 Umdrehungen sollten reichen. Und dann
let's do this shit again.
Ja. Let's get back in time.
Ja, wirklich.
Wirklich.
Naja, also ich bin gespannt, wie Hermine das jetzt auch erklären wird. Aber ich glaube, dass es jetzt schon relativ detailgetreu am Film sein wird.
Ja.
Also könnte ich mir vorstellen, weil jetzt passiert die Passage, wo ich im Film immer sage so,
let's do it again.
Lass nochmal alles machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber also, wie fandst du jetzt dieses Kapitel? Also du hast schon gesagt, sehr kurz.
Sehr kurz halt wirklich. Also, aber ich wüsste auch nicht, ich finde generell die heulenden Hütte-Kapitel sehr, sehr krass aufgeteilt. Also man hätte wahrscheinlich auch eins draus machen können in einem, ich sag jetzt mal, Erwachsenenbuch. Weil in Kinderbüchern machst du die Kapitel ja mal ein bisschen kürzer, dass man das Interesse nicht so schnell verliert und sie sich auch gut zum Vorlesen eignen. Und ich glaube, in einem normalen Drama oder einem normalen Roman hättest du es wahrscheinlich einfach als ein Kapitel genommen. Und deswegen fand ich es jetzt immer so ein bisschen ermüdend, den Podcast aufzunehmen und wieder über die heulende Hütte zu sprechen und wieder über die heulende. Ich hätte damit einmal einen Schwung gehabt.
Das stimmt.
Und dann alles erzählt, was passiert wäre. Obwohl die Podcasts natürlich jetzt letzte Woche und so auch nicht kurz waren.
Ja.
Also ist es eigentlich auch gut, dass wir so detailliert drüber gesprochen haben, aber immer wieder über das gleiche Thema zu sprechen, ist halt
ja, es fühlt sich halt an wie Baby Steps. Also dass wir nur ganz langsam vorankommen und dass wir jetzt halt immer noch bei diesem klimaktischen Vorgang sind, der jetzt aber tatsächlich abgeschlossen ist. Das heißt, jetzt kommt endlich der Part, den wir auch schon vor 3-4 Folgen angekündigt haben, wo wir über Zeitreisen reden werden.
Ja.
Und also ich fand das Kapitel in seiner Kürze eigentlich ganz nett. Ich würde dir zustimmen, dass es jetzt nicht 5 Teile gebraucht hätten in der heulenden Hütte, sondern vielleicht 2 oder 3. Aber ich muss sagen, dieses Kapitel hat nochmal eine ganz eigene Wirkung. Auch wenn jetzt der Informationsgehalt bis auf den Angriff, also bis auf, dass sich Lupin verwandelt hat, Dementoren angegriffen haben und Sirius Harry vorgeschlagen hat, jetzt bei ihm zu wohnen, ist natürlich nicht viel passiert. Das muss man einfach so sagen. Und dementsprechend jetzt wahrscheinlich auch diese Folge ein bisschen kürzer als der Rest.
Aber umso würziger.
Umso würziger, genau. Umso spicier.
Ganz genau.
Ich finde es tatsächlich noch ein Punkt, weil gerade wir gesagt haben, es ist so wenig passiert. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Grund, weil ich finde schon, diese Black bietet Harry eine Unterkunft, passiert ein bisschen aus dem Nichts und sehr
total
schnell.
Ja, eben, das ist so. Also würde mir das jemand anbieten, würde ich einfach sagen, du, lass doch erstmal einen Kaffee trinken gehen.
Ja, willst du mich vorher zum Essen einladen?
Ja, also irgendwie finde ich es auch sehr klar, Harry ist ein bisschen verzweifelt, weil es bei den Dursleys wirklich furchtbar ist. Aber keine Ahnung, finde ich irgendwie sehr, sehr schnell, wie du auch schon gesagt hast.
Ja, eben. Und keine Ahnung, dementsprechend ist halt so diese Fallhöhe, also die baut sich quasi somit schon selber, weil halt dieses Glücksgefühl natürlich halt viel anrichten kann, so. Aber wir brauchen halt jetzt noch den dramatischen Twist, bevor wir halt wissen, dass Sirius nie seine Redemption bekommt, offiziellerweise.
Und das ist ja auch so sad, ne? Eigentlich so lange schon. In Azkaban und dann bekommst du nicht mal die Genugtuung, dass du freigesprochen wirst.
Ja, Peter Pettigrew ist jetzt weg.
Ja, ja.
Der ist jetzt
weg. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Peter Pettigrew ist weg.
Ja, also gut, das goes without saying. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber der hat sich in eine Ratte verwandelt und ist abgehauen, ja.
Klassiker.
Das ist halt, ja, also das auch da wieder, man hätte es, glaube ich, besser planen können einfach. Man hätte, glaube ich, irgendwie sagen, hey, mach mal irgendwie hier Stupor auf Peter Pettigrew, wenn er irgendwie funny Stuff macht.
Ja, über diesen Gefrierzauber halt, ne?
Ja, den Beinklammerfluch. Ja, irgendwas Kleines halt.
Irgendwas, Leute.
Ja, aber nun gut, jetzt ist er weg.
Peter Pettigrew ist weg. Super scheiße für Sirius, weil er wird halt niemals freigesprochen. Er wird niemals ein freier Mann werden.
Genau.
Bis zu seinem Ableben, was uns alle zerstört hat und zerstören wird.
Ja.
Aber da reden wir noch nicht drüber. Im Moment ist es schön, weil er möchte, dass Harry bei ihm einzieht. Wenn ihr das nächste Kapitel lesen möchtet, das heißt Hermines Geheimnis, dann tut das doch schon mal bis zum nächsten Montag bei der neuen Folge. Falls ihr mit uns diskutieren möchtet und uns irgendwas fragen möchtet oder einfach Theorien aufstellen möchtet, dann kommt zu uns auf den Discord-Server. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram und auf Twitter folgen. Und wenn ihr uns monetär unterstützen möchtet für den Podcast, dass wir alle Ausgaben gedeckt bekommen, dann ist der Patreon-Link auch unten drin, falls ihr da Bock drauf habt. Müsst ihr natürlich nicht, ist alles komplett kostenfrei sonst. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Start in den Morgen gehabt als wir.
Und
wir hören uns nächste Woche.
Bleibt magisch.
Ciao.
Ciao.